Und jetzt kommen wir zu Vers 19. Und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden und Mordechai im Tor des Königs saß, Esther gab ihre Abstammung und ihr Volk nicht bekannt, wie Mordechai ihr geboten hatte. Und Esther tat, was Mordechai sagte, wie zur Zeit, als sie bei ihm erzogen wurde. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, erzürnten Bigdan und Teresch, zwei Hofbeamten des Königs, von denen, die die Schwelle hüteten, und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde Mordechai bekannt, und er berichtete es der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais. Und die Sache wurde untersucht und für wahr befunden. Und sie wurden beide an ein Holz gehängt. Und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken eingeschrieben. Ja, jetzt haben wir hier zwei Feinde, die waren als Wächter tätig im Palast und die hatten den Plan, wir bringen Ahasveros um. Mordechai, von ihm wird gesagt, er saß im Tor des Königs. Dieser Ausdruck bedeutet, dass er ein hoher Beamter im Persischen Reich war. Da wird die Linie weitergeführt, die wir in der Bibel zum Beispiel schon finden bei Josef, der höchste Beamte, gerade nach dem Pharao geworden war in Ägypten. Oder denken wir an einen Daniel, der eine so hohe Position bekam unter Nebukadnezar und seine drei Freunde. Oder denken wir an Nehemia, der unter dem nächsten König nach Ahasveros, unter Artaxerxes, einen ganz hohen Posten als Mundschenk hatte. Das waren ja höchste Minister. Und so finden wir das also ständig, so treue Zeugen, die in staatlichen Dingen ganz hohe Positionen bekamen, um an ihrem Platz ein Zeugnis zu sein. Und jetzt wieder ein Beispiel, ein Mordechai. Und dadurch, dass er diese Position hatte, hat er diese Sache erfahren, dass da zwei Wächter waren, Bigdan und Teresch, die wollten den König ermorden. Und das hatte der Königin Esther, seiner Tochter, berichtet. Sie sagt es dem König. Und interessant, die Sache wurde untersucht. Ja? Es gibt das Problem, dass man manchmal Dinge hört und sofort verurteilt, ohne dass die Dinge wirklich untersucht worden sind. Sind sie wahr oder nicht? Aber das ist sogar da im Heidentum klar. Also wenn da eine Anklage kommt, dann muss die Sache ganz klar erwiesen sein und dann kann erst gehandelt werden. Und das ist unter Christen auch nicht immer so ganz klar, wie wichtig es ist, dass man zuhört, was ist, und Zeugen beizieht, was ist genau gewesen und dann ein Urteil fällt. Also wurde also genau untersucht und für wahr befunden. Und sie wurden beide an ein Holz gehängt. Und nun, was bedeuten diese Bigdan und Teresch? Wir haben beim Schlüssel schon gesehen, die sind ein Bild für die Sünden. Ja? Also nicht zu verwechseln mit der Sünde in der Einzahl. Das ist ein anderer Name für das Fleisch. Die sündige Natur, die wir von Adam geerbt haben, wird im Neuen Testament genannt in der Einzahl die Sünde. Und der Zusammenhang macht klar, ob jetzt eine einzelne Tatsünde gemeint ist oder eben diese sündige Natur. Aber gerade Römer 5, Abvers 12, ständig die Sünde ist die verdorbene Natur, die nichts anderes kann, als nur zum Sündigen anzuregen. Sie wird aber auch genannt das Fleisch. Warum eigentlich? Ja, unsere Hände, die sind das Fleisch, ja? Unsere Füße auch. Unsere Augen auch. Und diese böse Natur möchte unsere Hände missbrauchen, um zum Beispiel zu stehlen. unsere Füße missbrauchen, um an falsche Orte zu gehen, wo wir nie hingehen sollten. Und sie möchte auch unsere Augen missbrauchen, damit wir Dinge anschauen, die wir nie anschauen sollten. Der Psalmist sagt in Psalm 119, wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen oder Götzendienerisches nicht sehen, also Sündiges. Ja, also das Fleisch möchte eben unseren Körper missbrauchen und darum wird es genannt das Fleisch. Weil das Fleisch kann ja nicht agieren, ohne dass es eben unseren Körper braucht und auch unser Gehirn. Ja, die Gehirnmasse, diese etwa 1,5 Kilo, werden so missbraucht durch die Sünde und darum wird diese genannt das Fleisch. Aber hier geht es jetzt bei Bigdan und Teresh, und übrigens Teresh heißt finster, geht es um die Sünden. Und darum wird das eben durch zwei Männer dargestellt, weil Sünden in der Mehrzahl, das ist in der Grammatik zwei und mehr. Ja? Und die Einzahl Sünde ist eben Einzahl. Darum wird Haman, der die Sünde darstellt, ist eine Person, und Bigdan und Teresh, die Sünden, das sind zwei Personen. Und jetzt sehen wir also die Seele, Asveros, also ich verfalle dem ewigen Tod durch meine Sünden. Ich schlage noch auf Jakobus 1, da wird die Großmutter des Todes beschrieben zuerst und dann die nächste Generation. Jakobus 1, Vers 14. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, also seinem eigenen bösen Verlangen, fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also schwanger geworden ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Da haben wir drei Generationen. Ja? Die Großmutter des Todes ist die Begierde, das böse Verlangen. Und das böse Verlangen, wenn das schwanger geworden ist, also die Begierde, weiblich, ja, femininum, schwanger geworden ist, dann wird die Sünde geboren. Das ist im Griechischen Hamartia, ist auch Femininum, ja, Gender. Und hier wird das jetzt eben so benutzt, personifiziert. Und wenn die Sünde vollendet ist, also auch die Schwangerschaft abgeschlossen, gebiert den Tod. Also beim nächsten Bibelquiz, wie heißt die Großmutter des Todes? Da anschreiben, die Begierde. Ja, und aber jetzt geht es mir darum, wir werden auf diese wichtige Stelle noch zurückkommen, in anderem Zusammenhang, aber jetzt geht es mir einfach darum zu zeigen, die Sünde, die Tatsünde, führt zum Tod. Aber jetzt hat Mordechai dafür gesorgt, dass es zu einer Rettung kommt. Das heißt also, Mordechai rettet Ahasveros. Da kann man sagen, Mordechai ist hier ein Bild des Sohnes Gottes. Gott, der Sohn, der Herr Jesus, hat meine Seele gerettet. In Hebräer 10, Vers 39, lesen wir über die Rettung der Seele. Es geht mir nur um den Ausdruck dort, ohne dass ich jetzt den Zusammenhang weiter erkläre. In Hebräer 10, 39 heißt es, wir aber sind nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Die Errettung der Seele, das ist die Rettung von Ahasveros. Und wir lesen in 1. Petrus 2, wie der Herr Jesus eben unsere Sünden in der Mehrzahl getragen hat am Kreuz. 1. Petrus 2, Vers 24, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Der Jesus hat uns gerettet von den Sünden, oder hat mich gerettet von den Sünden, und zwar durch das Holz. Bigdan und Teresch werden an dieses Holz gehängt. Und jetzt ist es wichtig, die alten Perser haben die Kreuzigung erfunden. Und ich habe das auch auf dem Skript aufgeführt. Bei Mordechai rettet Ahasveros. Da habe ich hinzugefügt, weil die Sünden am Kreuzesholz, es geht hier um Kreuzigung, also ans Holz hängen bedeutet kreuzigen. Und das ist eine persische Erfindung. Und in Esra 6, Vers 11, in einer anderen Geschichte aus der Perserzeit, wird ausdrücklich gesprochen dort über das über die Kreuzigung an ein Holz. Und jetzt ist noch wichtig, die Septuaginta, das ist die älteste griechische Übersetzung des Alten Testaments. Die wurde von Juden übersetzt im 3. Jahrhundert vor Christus. Und das war die Bibel der Apostel. Wenn die Apostel griechisch gepredigt haben, haben die immer wieder im Neuen Testament direkt aus dieser Übersetzung zitiert. Ja? Und diese Übersetzung hat zweimal im Buch Esther den Ausdruck ans Holz hängen mit Stauroo übersetzt. Und das ist das Wort im Neuen Testament für Kreuzigen. Also die wurden gekreuzigt, Bigdan und Teresch am Holz. Und jetzt haben wir doch vorhin gelesen, 1. Petrus 2, dass der Herr Jesus unsere Sünden am Holz getragen hat. Als er gekreuzigt war, hat er unsere Sünden getragen. Das ist genau, was wir hier so vorgeschattet finden. Also in der Septuaginta, in Esther 7, Vers 9, wird ans Holz hängen dort übersetzt mit Kreuzigen. Und in Kapitel 8, Vers 12, aber nicht in unserem Text, nur in der Septuaginta, wo dort ein Zusatz ist, wird das nochmals erwähnt, Kreuzigen. Ja, und dann wird das Ganze, diese Rettung, wird aufgeschrieben. Wo? In das Buch der Chroniken. Und die Elberfelder hat da eine Fußnote und erklärt, dass bei Chroniken steht Tagesereignisse. Also in das Buch der Tagesereignisse eingeschrieben. Und dieses Buch wird dann später noch erwähnt, wie wir sehen werden, in Kapitel 6. Vers 1, in jener Nacht floh den König der Schlaf und er befahl, das Buch der Denkwürdigkeiten der Tagesereignisse zu bringen. Das ist ein anderer Name, also ausführlicher für dieses Buch, für diese Chronik. Das Buch der Denkwürdigkeiten der Tagesereignisse. Dort wird die Rettung Ahasveros von Bigdan und Teresch durch Mordechai aufgeschrieben. Und wo lesen wir davon, wie der Herr Jesus die unsere Seele errettet hat? Im Buch der Denkwürdigkeiten der Tagesereignisse. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch, weil es zeigt, wie Gott in Raum und Zeit gehandelt hat und wie der Jesus an einem Tag alle Schuld abgeschafft hat, wie Sacharja 3 am Schluss sagt. Also ganz wunderbar, was wir da finden. Und wenn wir jetzt aber weiterlesen, erleben wir einen Schock. Kapitel 3, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasveros Haman, den Sohn Hammedatas, den Agagiter, groß. Ja, jetzt wäre doch die Folge gewesen. Nach diesen Begebenheiten beginnt Kapitel 3. Jetzt wäre es doch logisch gewesen, dass Mordechai den höchsten Platz bekommen hätte. Ja? Das ist doch normal, wenn man sich bekehrt und den Herrn Jesus als seinen Retter annimmt und sich bewusst wird, ich bin gerettet von meinen Sünden durch das Kreuz des Herrn Jesus. Ich bin jetzt adoptiert von Gott, jetzt soll der Herr Jesus den höchsten Platz in meinem Leben haben. Aber Haman wird erhoben. Und Haman ist ein Bild von dem Fleisch. Also es geht wirklich ganz, ganz verkehrt. Und man fragt sich manchmal, Menschen bekehren sich und dann, der Herr Jesus bekommt nicht den ersten Platz im Leben. Das ist genau so tragisch wie hier in Esther 3. Und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman. Beugten sich, hebräisch, Korim heißt die Knie beugen. Also wirklich, die gingen auf die Knie und warfen sich nieder vor Haman. Denn so hatte der König seinetwegen geboten. Aber Mordechai beugte sich nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Könige, die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Und als Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugte und niederwarf, da wurde Haman von Grimm erfüllt. Aber es war in seinen Augen verächtlich, die Hand an Mordechai allein zu legen. Denn man hatte ihm das Volk Mordechais kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, das Volk Mordechais zu vertilgen. In Galater 5, Vers 17 heißt es, das Fleisch strebt oder gelüstet gegen den Geist. Und dann geht es weiter, der Geist aber gegen das Fleisch. Hier haben wir diese Opposition zwischen Haman und Mordechai. Und man muss sich noch Folgendes vor Augen halten. Haman wird hier genannt, Vers 1, der Agagiter. Und Agag ist ein Titel für amalekitische Könige. Die Elbefelder, die alte und auch die Revision CSV Hückeswagen jedenfalls, die haben hier eine Fußnote und erklären, Agag war der Titel der amalekitischen Könige. Vergleiche 4. Mose 24, 7, 1. Samuel 15, Vers 8. Und wer waren die Amalekiter? Das war ein Volk, das zum Todfeind Israels wurde, von Anfang der Geschichte an. Und zwar, als die Israeliten ausgezogen waren, in die Wüste kamen, 2. Mose 17, stellte sich Amalek ihnen entgegen. Und jetzt lese ich noch aus 5. Mose, also aus der Tora, aus der jüdischen Tora, ein Gebot dort für Israel. 25, Vers 17. 5. Mose 25. Erinnere dich daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Rückbezug 2. Mose 17. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug. Alle Schwachen hinter dir her. Alle, die nicht genug schnell gehen konnten wie die anderen. Als du erschöpft und müde warst. Und er fürchtete Gott nicht. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es zu besitzen, so sollst du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel austilgen. Vergiss es nicht. Und dieser Mordechai war ein treuer Jude, der an dem Wort Gottes, der Tora, festhielt. Und jetzt soll er sich vor einem Agagiter niederbeugen. Einer aus dem königlichen Geschlecht der Amalekiter. Das geht gar nicht. Und darum hat er es nicht gemacht. Und die Mitarbeiter haben das gemerkt am Hof. Haman hat das nicht gemerkt, dass der gar nicht nach der Regel handelt. Und die Mitarbeiter sagen es dem Mordechai, Vers 3, warum übertrittst du das Gebot des Königs? Warum machst du das? Nun, die Antwort ist hier, Apostelgeschichte 4, 19 und Apostelgeschichte 5, 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ging gegen ein Gebot der Tora. Er konnte sich nicht vor Agag beugen. Und darum hat er es nicht gemacht. Und die sagen, warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und die haben ihm das Tag für Tag gesagt. Das ist also das, was wir so kennen, auch an manchen Arbeitsplätzen, da werden die Minderheiten eingeebnet. Ja, wie man so sagt. Und da geschieht ein Anpassungsdruck. Tag für Tag, sagen sie es ihm. Aber er hört nicht auf sie. Er ist wirklich ganz überzeugt, ich gehe meinen Weg in Treue. Und als sie das sahen, der hört gar nicht, berichteten sie es Haman. Jetzt haben sie es weitergequatscht. Und zwar wollten sie den Test machen, ob die Sache Mordechais in den Augen von Haman Bestand haben würden oder nicht. Wow, was für ein Test. Und dann kam noch dazu, er hat gesagt, dass er Jude war. Und das war schon für viele ein Grund, dass man gegen jemanden vorgeht. Einfach, weil er Jude ist. Und für die Gläubigen der Gemeinde ist es eine Erfahrung, dass es reicht, dass man Christ ist, um Nachteile zu haben. Aber er hat es gesagt, ich bin Jude. Und dann sehen wir, Mordechai macht es weiter so. Haman sieht das jetzt. Ha, der hat die Frechheit, mich nichts auf diese Art zu ehren. Er wird von Grimm erfüllt. Das ist ganz typisch für das Fleisch. Wir werden morgen noch lesen aus Galater 5, die Werke des Fleisches. Und dazu gehört eben dieser Zorn und Grimm. Dieser sündige Zorn, ja. Und dann sieht man aber, Haman sagt sich, den bringe ich um. Ja, jemandem den Tod wünschen, das kommt aus dem Fleisch. Das ist ganz typisch. Und dieser Haman denkt aber, das reicht mir nicht, dass ich nur Mordechai umbringe. Ich bringe auch sein ganzes Volk um. Das Fleisch hasst das Volk Gottes. Und das muss man als Gläubiger wissen. Wir haben das Fleisch immer noch nach der Bekehrung. Und diese falschen Begierden und Gedanken, die kommen auf, jeden Tag. Aber die Frage ist, was wir damit machen. Ja? Erst wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und wir müssen wissen, dass dieses Fleisch hasst alle Gläubigen. Jetzt weiß man auch, woran es liegt, dass es so viele Streitfälle gibt unter Gläubigen. Ja, weil Haman am Ruder ist. Und der hasst alle Gläubigen. Ja, und morgen mehr dazu. Jetzt wird es so richtig dramatisch, nicht wahr? Und das ist ja so, in Folgen muss man dort aufhören, wo es ganz besonders dramatisch wird. Mhm.